Ewig Gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, Abend, noch nicht gute Nacht, soweit sind wir noch nicht an den Radios, Empfangsgeräten und irgendwelchen allen anderen Wellenempfängern da draußen. Wir sind hier mit den Retro Boys und wenden uns dem ewigen Gestern zu, in der zweiten Folge, in einer Fortführung der Serie Themes Like Yesterday.
Yeah!
Philipp ist am Apparat. Wen haben wir hier noch hier?
Markus ist auch da.
Und Tobi ist auch am Drücker. Übrigens ist das hier unsere, also wenn man der Reihenfolge der Folgen nachgeht, unsere 11. Folge. Das liegt daran, dass wir in der letzten 10. Folge eine Folge zu zweit gemacht haben. Philipp war leider nicht da. Wir hatten ja unsere zweite Amiga-Sprechstunde. Aber eigentlich ist das hier unsere erste, ja, im Prinzip unsere Jubiläumsfolge zu dritt.
Naja, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich wäre die nächste erst die Jubiläumsfolge, weil wir hatten ja schon mal eine Amiga-Folge. Also eigentlich zu dritt sind wir erst bei Folge 8. So, Klugscheißer-Modus aus.
Ekelhaft.
Es ist eine wunderschöne Folge. Also geht es darum, ob es zu dritt eine Jubiläumsfolge ist, dann ist es 3 Quadrat, also 9, voll die schöne Zahl. Oder es ist auch 11, was eine Schnapszahl ist, was umso mehr zum Jubilieren ermutigt.
Du musst auch immer in allem das Gute sehen. Was haben wir denn heute vor, Kinder?
Ja.
Themes Like Yesterday, Philipp hat es ja eigentlich schon gesagt, wir machen es wie letztes Mal. Jeder hat 3 Stücke mitgebracht, die spielen wir uns gegenseitig vor und wir raten oder wissen, was die anderen so mitgebracht haben.
Und ansonsten geben wir ganz viel Eindrücke wieder und erzählen, warum wir uns das ausgesucht haben. Und kritisieren uns dafür, was das für ein Schund gewesen sein soll, der uns da auf die Ohren geklatscht
hat. Ja,
wurde.
Das könnte tatsächlich passieren.
Vor allen Dingen das machen wir. Vor allen Dingen kritisieren, da sind wir ja sehr gut drin. Nein, letztes Mal ging das eigentlich ziemlich harmonisch ab.
Ja,
das
stimmt. Okay, dann würde ich mal starten mit meinem ersten Stück.
Tobi, fang an, los.
Ich bin schon ganz heiß drauf.
Ich bin gespannt, ob ihr das kennt. Ich mutmaße, ihr kennt es nicht. Okay, hat jemand eine Idee?
Puh.
Habe ich eine Idee?
Also die einzige Idee, die ich habe, ist, dass es vom C64 ist. Denn, wie ich ja letztes Mal gelernt habe, also oder wie mir endgültig ins Gedächtnis gebrannt wurde, der SID-Chip.
Right.
Der ist gut zu hören, ja.
Ja.
Wobei ich echt erstaunt war, wie der Bass klingen konnte. Das war ja nicht ganz simpler Synthi.
War ein Profi am Werk scheinbar.
Also es war auf jeden Fall eine coole Melodie. Fand ich schon gut.
Okay. Und es hatte auch so richtig schön so disharmonische Elektro-Anklänge. Also
stimmt, ja.
Sehr früh schon sehr weit vorausgedacht.
Okay, aber ihr kennt jetzt nicht den Titel oder so?
Nee, absolut nicht. Keine Ahnung. Ich und C64.
Ja, okay.
Es ist nicht Mafia.
Nein, es ist nicht Mafia-Game. Aber dennoch ein bekanntes Spiel. Also man könnte das eventuell auch über den C64 hinaus mal gehört haben, aber offenbar nicht.
Entschuldigung, ist das eine Spiel, was du im Vorfeld der Folge, wir haben uns kurz vor der Folge unterhalten, total verrückt, und da hat Tobi nämlich gesagt, dass wir ein Spiel garantiert nicht kennen. Ist das das?
Nee, das wäre der Titel gewesen, von dem ich dachte, dass ihr es vielleicht kennt.
Oh, Mist.
Also es kommt auf jeden Fall einer, die kennt ihr auf gar keinen Fall.
Okay, ich bin gespannt. Also jetzt, ja, komm.
Wir können ja auch Genre raten.
Genre raten.
Wirtschaftssimulation.
Flugwirtschaftssimulation.
Ja.
Ja, okay. Weitere Vorschläge?
Okay, C64. Sehr limitiert.
So ein Kampfplattformer.
Kampfplattformer klingt super. Sowas wie Midnight Resistance.
Das ist ja auch ein flexibles Feld.
Naja, sowas wie Contra oder so, ja. So ein Run and Gun halt. Ich sag ein Run and Gun. Ja. Run and Gun?
Run and Gun ist nicht ganz falsch, allerdings weniger im Stil von Contra, sondern eher im Stil von Ikari Warriors.
Sowas wie Dogs of War?
Ganz genau. Also
so von oben?
Ein Top-Down-Shooter, es ist Kommando.
Ah, okay. Kommando. Nee, das kenne ich nicht. Hat das was mit dem Film zu tun?
Nee. Okay. Kommando ist ein echter Klassiker auf dem C64, ist also so ein Top-Down-Shooter im Stile von Ikari Warriors oder auch Rambo. Ist von 1985.
Mhm.
Oh. Also echt schon ein bisschen älter.
Da gab es schon Videospiele.
Da gab es schon Strom.
Und das Spiel ist von Elite gepublished und entwickelt worden. Und ich habe es auf dem C64 gespielt, gab es aber auch auf dem NES und ist eigentlich im Ursprung eine Arcade-Version von Capcom beziehungsweise von Data East in den USA. Und wie gesagt, also ich habe selber gespielt, fand es auch immer cool und man spielt tatsächlich den Protagonisten Super Joe. Super Joe. Schon wieder Joe übrigens. Wir
stimmt.
Haben Joe Musashi gehabt, wir haben Joe Armstrong gehabt in den American Fighter Filmen, haben wir neulich mal drüber gesprochen. Mhm. Also Joe scheint da ein sehr populärer Name gewesen zu sein.
Es gibt auch Joe und Mac, Caveman Ninja.
Yo Joe gab es ein Spiel
auf aber Amiga. Caveman Ninja. Ninja, Joe Musashi, Joe and Mac. Mac and Cheese.
McDonald's.
Ich erkenne die Verbindung. Eigentlich müsste es auch Ninjo heißen.
Jetzt ergibt alles plötzlich Sinn. Super Joe kämpft sich mit der Super M60 Joe. Und einigen Granaten, also durch diese drei Level und hat es da mit Horden von gegnerischen Soldaten zu tun. Also es passt so ganz gut in den Zeitgeist der 80er Jahre. Also dieses Thema One-Man-Army spielt da natürlich eine sehr große Rolle. Aber wir sprechen ja eigentlich vom Soundtrack. Der stammt nämlich von Rob Hubbard, den mal gehört.
Ja, der Name sagt mir was.
Ich kenne L. Ron Hubbard.
Ja, so ähnlich tatsächlich. Rob Hubbard, der so als Art Godfather der C64 Chiptunes gilt, also eine echte Legende auf dem C64 gewesen.
Mhm.
Und der damals zusammen mit Martin Galway von Ocean, der hat zum Beispiel besagten Rambo-Soundtrack gemacht.
Martin Galway sagt mir auch, was hast du in der letzten Musikfolge schon erwähnt?
Kann gut sein, ja. Dass ich den irgendwie mal erwähnt habe. Arkanoid, Green Beret oder Barrett, da weiß ich immer nicht so.
Beret? Ich glaube Beret. Also Green Beret, ich glaube die Amerikaner sprechen das T nicht.
Genau, also mit dem zusammen, mit dem Martin Galway, so gehörte der zu den legendärsten und erfolgreichsten Composern seiner Zeit. Und ja, die haben hauptsächlich eben Chiptunes für den Amiga produziert. Und so ist das Stück auch wohl eines der bekanntesten Sits für den C64, auf den der Hubbard auch immer wieder angesprochen wird. Der arbeitete zunächst freiberuflich für Gremlin, Elite, Mastertronic und System 3 und andere bekannte Größen der Branche, bis er dann irgendwann, ich glaube 88, bei Electronic Arts anfing. Und dort war er dann auch bis 2001 beschäftigt als Audio-Engineer oder Audio-Director oder so. Und bekam sogar 2016, fand ich bemerkenswert, einen Ehrendoktortitel einer schottischen Universität.
Oh, cool.
Verliehen, genau. Und kann ihn gelegentlich noch auf irgendwelchen Live-Conventions irgendwie antreffen. Und seine Werke werden regelmäßig neu interpretiert oder inszeniert. Es gibt da auch so klassische Inszenierungen, ähnlich wie bei Hülsberg zum Beispiel.
Mhm.
Diese Symphonic Shades. Und ja, hat da einiges bewegt auf dem C64 damals. Monty on the Run, International Karate Plus, Populous, alles Dinge von ihm. Und was ich nicht wusste, was ja auch also ich habe mich gewundert, dass es ein relativ neues Spiel, stimmt aber auch nicht, ist ja auch schon uralt. Desert Strike, der Soundtrack kommt übrigens auch von ihm.
Oh, okay.
Also durchaus auch noch ein bisschen was Neueres gemacht, wobei es 92, ne, sind auch noch.
Ja, wirklich neu ist das auch nicht mehr.
Gerade erst gewesen.
Genau, Ron Hubbard, nein, Rob Hubbard natürlich. Rob Hubbard.
Ja, schön.
Er ist nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen. Das fand ich auch noch ganz interessant. Es gibt nämlich, also der Song basiert auf der Originalversion des Arcade-Automatens und ist im Ursprung von Tamayo Kawamoto, einer japanischen Künstlerin.
Oh.
Eine Komposerin, die im Original oder im Ursprung diese Arcade-Umsetzung komponiert hat.
Ist die Melodie genauso?
Die Melodie ist genauso, klingt aber ein bisschen, ja, ich finde es klingt nicht ganz so cool. Also die C64-Version ist schon
okay.
Die deutlich
coolere. Da musste er sich ja zumindest für den Track keine Musik ausdenken, sondern nur die neue programmieren.
Und die hat übrigens auch den Ghouls and Ghosts Soundtrack gemacht, die gute Frau Kawamoto.
Okay,
cool. Beziehungsweise neu arrangen, was ja auch irgendwie Spaß macht und nicht so eine nervige Arbeit ist, wie sich eine neue Melodie ausdenken. Da hat man vielleicht nicht so einen Writer's Block.
Ja, ich würde es auch gar nicht zu klein reden wollen, weil ich glaube, etwas Vorhandenes, Fertiges zu arrangieren, ist nicht unbedingt einfacher, als sich was Neues auszudenken.
Also es erfordert genauso viel Kunstfertigkeit.
Ja, das glaube ich auch. Also
ist nur nicht so nervig, glaube ich. Also man hat nicht das weiße Blatt, was einen fragt, so und jetzt? Was hast du jetzt vor?
Aber ihr fandet den cool?
Ich fand den Song, also ich fand das Stück gut. Ja, doch.
Das war ordentlich.
War eine coole Komposition. Ich bin jetzt zwar nicht der Mega-Fan von 8-Bit-Musik, aber mir kommt immer mal wieder irgendwas unter, wo ich denke, ja doch, das ist echt geil.
Ja, geht mir auch so. Also ich habe den, wie gesagt, seitdem im Ohr gehabt. Ich habe es, glaube ich, nie wieder gespielt. Aber ich habe es genau deswegen ausgesucht. Ich finde, man hört quasi, wenn man so will, bildlich gesprochen, man hört jeden Pixel so irgendwie. Und kleine Anekdote am Rande. Ich habe vor 15 Jahren oder so, habe ich mit einigen Kumpels Rap-Musik gemacht. Also wir haben uns Texte ausgedacht und Beats gemacht und produziert und so weiter und haben dann uns gegenseitig zum Geburtstagen eben so kleine Rap-Songs geschenkt. Das war immer eine ganz coole Geschichte. Später gab es dann auch Videos dazu und sowas. Und zumindest gab es einen Track, den wir so gemacht haben, der dieses Stück gesampelt hat. Ich glaube, der ist so von 2004 oder 2005 oder sowas. Den kann man auf YouTube auch finden. Der heißt Kommando Pimperle von den Downsteppers. Ich habe da nicht mitgemacht. Ich war an dem Wochenende bei Omas Geburtstag tatsächlich.
Cool.
Ich habe mich dann da irgendwie noch an dem Musikvideo, was man dort sehen kann, in den Grafiken irgendwie mit verdingt. Aber ja, wer Bock hat, hört da mal rein. Genau, das war Kommando.
Ja, nächster. Philippe, möchtest du?
Oh, wenn du mich so bittest, dann guck ich mal.
Okay, auf jeden Fall gehen wir so 2 oder 3 Jahre von Tobis Stück in die Zukunft, würde ich sagen. So ungefähr. Roundabout.
Das könnte sein, dass man da irgendwie so nicht so ganz weit in die Vergangenheit geht.
Das klingt definitiv sehr modern.
Das klingt nach Abenteuer.
Voll, nach mittelalterlichem Abenteuer.
Also, ich habe eher so ein Indiana Jones Abenteuer gedacht.
Nee, ich habe eher Dschungel. So an Golden Axe Abenteuer, aber mit geilerer Grafik.
Ich dachte auch zwischendurch, ich hätte irgendwie so einen Score rausgehört.
Habe ich auch.
Aber was? Das war so ein Score. Mhm. So ein Thema irgendwie, aber
hab
das
ich
war
auch
ganz
gedacht.
Schnell wieder weg.
Und ja, ganz am Anfang, wie das losging, habe ich gedacht, Moment, nee, doch nicht.
Kam mir sehr bekannt vor.
Okay, also, grenzen wir es mal auf eine Plattform ein.
Er ist ja ein Nintendo-Fanboy.
Ja, aber das könnte auch schon PlayStation sein. Das könnte sogar schon PlayStation 2, es könnte sogar PlayStation 3 sein. Das ist auf jeden Fall CD, das ist irgendein CD-Spiel. Das Spiel ist auf CD erschienen, ja?
Ja.
Ja, okay, gut. Das grenzt es schon.
Mindestens PS1.
Ja, oder GameCube. Wenn wir bei.
Stimmt, hattest du auch, ja.
Genau.
Aber es klang nicht nach Nintendo irgendwie.
Eine Wii habe ich ja auch.
Okay, also, du magst ja JRPGs.
Ja, könnte man so sehen.
Ist es ein JRPG?
Ja und nein. Also, ich gehe nach Buchstaben. Ja, nein, nein, nein.
Ah, okay, also es ist ein japanisches Spiel. Ja, ich habe auch, okay, Hack and Slay. Sowas wie Dark Souls oder so ein.
Das war der Buzzer mit dem roten X. Also, vielleicht habt ihr ja das Pling am Anfang der Folge gehört.
Ja.
Okay, dann haben wir schon mal eingegrenzt, wer das gemacht hat.
Nokami. Konami. Okay, was?
Und es ist der dritte Teil einer sehr langen Reihe. Aber es fühlt sich an wie der erste Teil. Und das war das Titelthema. Und zwischendurch in den sehr, sehr filmischen Sequenzen wird es auch ähnlich orchestral mit vielen Streichern. Es gibt auch ein Thema, bei dem eine irische Sängerin mitgearbeitet hat, deren Namen ich niemals im Leben aussprechen können werde. Und eigentlich in den Levels an sich ist die Musik um einiges leiser und zurückhaltender und etwas elektronischer.
Okay, also bevor die Hörer jetzt gleich ausschalten, weil sie unser Gebrabbel und unser Gestocher nicht mehr ertragen.
Also manchmal glaube ich ja, die Leute, die jetzt dieses Stück kennen, die beömmeln sich gerade total über uns und möchten eigentlich, dass wir noch weiter raten. Könnte ich mir schon vorstellen.
Die anderen haben jetzt gerade eben.
Und die anderen haben ausgeschaltet. Ja, genau. Die anderen haben ausgeschaltet oder vorgespult. Wir sind immer noch dabei.
Okay, ich sag's mal. Es ist Metal Gear Solid.
Okay. Okay, ja, es passt zu Metal Gear Solid, voll. Ja, es passt voll zu Metal Gear Solid und alles, was du gesagt hast. Und ja, natürlich ist Metal Gear Solid Konami. Und ja, wenn Leute kommentieren würden, unter unsere Sachen, würden da Hasskommentare stehen. Traut euch doch. Macht ihr sowieso nicht.
Also lauter Hasskommentare, die sich LOL und Roffel lesen.
Alter Schwede, ja, natürlich, Metal Gear Solid, nee, bin ich im Leben nicht drauf gekommen. Der dritte Teil.
Es gab ja zwei 2D-Teile vorweg. Und beim zweiten Teil hatte Hideo Kojima noch nicht mal irgendwas damit zu tun.
Die hießen aber auch nur Metal, nee, die hießen, wie hießen die denn? Die hießen ja nicht Metal Gear Solid, die hießen nur Metal Gear.
Metal Gear, genau. Und dieses Solid,
deswegen Solid meinte, Snake.
Das war so die Idee, dass man aus der englischen Bezeichnung für Körper, für räumliche Körper, für Solids, dass man daraus irgendwie so den Hinweis gibt, hey, wir sind jetzt in 3D und nicht mehr diese 2D gepixelten Sachen, sondern wir treten jetzt ins Räumliche ein.
Verstehe.
Ich habe irgendwo die Anspielung gelesen, dass das so ein Seitenhieb auf die Programmierer von Final Fantasy sein sollte. So, während die eher so flach und zweidimensional denken, die Leute von Square sind wir schon so in die Tiefe gegangen und haben das Ganze solid ausgebaut. Und das Spielprinzip, das geht ja auch teilweise recht weit in die Tiefe. Also, was man da alles schon auf der PlayStation 1 beim ersten Spiel dieses quasi Neudenkens der Reihe auf die Beine gebracht hat, das war schon ganz cool. Also, ich glaube, ich spoilere niemanden, wenn ich hier irgendwie davon erzähle, dass man in dem Spiel Zigaretten rauchen musste. Damit die Durchblutung des Charakters schlechter wird, damit die Gliedmaßen kälter werden und nicht durch Wärmebildkameras erfasst werden können.
Ah, raffiniert.
Und ich habe vorhin versucht, mal die Story kurz zu lesen und aus kurz wurde, oh, ich glaube, ich muss mal aufhören, weil ich sonst mit der Recherche nicht ganz durchkomme. Also, da trifft man auf 6, 7, 8 verschiedene Charaktere und 2 davon sterben zwischendurch und jemand anders wird umgepolt und arbeitet plötzlich für den Gegner und, ne, also, da kann man sich von alten Vorstellungen verabschieden, bei denen man durch den Dschungel rennt und einfach nur bleiben Fleisch pumpt, ohne dass es eine Story dazu gibt, sondern es gibt eher eine Story
und zwischendurch darfst du auch spielen.
Ja, genau. Aber ich kannte hauptsächlich nur die Demo, die damals irgendwann mit einer PlayStation-Zeitschrift mitgekommen ist und habe die rauf und runter gespielt. Und das war Metal Gear Solid.
Okay.
Dann nächste bitte, Markus.
Bin ich am Start. Bei mir klingt das erste Stück folgendermaßen.
Fuck.
Nein, so schlimm war es nun auch wieder nicht.
Also.
Wenn ihr das jetzt gerade gesehen hättet, wie Tobi die Augen zusammengekniffen hat und sich an dieser Stelle auf seinem Nasenrücken so hin und her gerieben hat, weil er genau weiß, also weil er es weiß, was es ist, aber er nicht drauf kommt.
Ja, korrekt.
Herrlich, ein herrlicher Anblick.
Also, der Score auch hier. Also ich kenne ihn genau, ich kenne ihn nicht auf dem System, ich kenne ihn auch vom C64.
Nee, du kennst ihn auch definitiv nicht auf dem System. Definitiv nicht. Ich kannte ihn vorher auch nicht auf dem System.
Die Melodie, den Score kenne ich vom C64. Ich wollte gerade sagen Kommando.
Es ist nicht Kommando, nein.
Ausnahmsweise ist es mal nicht Kommando.
Gott, also.
Aber das Spiel gab es auch für den C64.
Ja, ja, daher kenne ich es auch. Und ich hätte es jetzt so, also hast du irgendwelche, Philippe, irgendwelche Ambitionen?
Ich bin raus. Ich bin mal wieder Ochs vorm Berg.
Okay, also ich hätte es jetzt auch auf jeden Fall mit einem Shooter verbunden.
Ja.
Top-down.
Nein.
Side-scrolling.
Ja.
Auf jeden Fall auch was sehr Bekanntes.
Ja, das ist super bekannt. Also das Spiel kennt, glaube ich, auch, also wer auch nur annähernd so mit Retro-Gaming in Berührung kommt, kennt dieses Spiel. Das wurde damals auf alles portiert. Gab mehrere Teile über die Jahre hinweg. Hat seinen Ursprung in der Arcade. Also das ist tatsächlich auch nicht die Version aus dem Arcade-Automaten, die ich hier rausgesucht habe, sondern vom PC 8801.
Ach, der.
Das ist so ein japanischer Computer gewesen, der hieß da, glaube ich, nur PC88 und ist dann auch nach Amerika unter dem Namen PC8801 gekommen. Ist relativ unbekannt.
Hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt.
Nicht so richtig,
PC doch. PC88.
Seltsam eigentlich.
Warum ich diese Version ausgewählt habe, sie hat Percussion. Die Arcade-Version hat keinerlei Percussion. Ich fand diese Drums hier tatsächlich ziemlich geil, weil die so einen geil arrhythmischen. Oder also das hat nicht, also das war so gegensätzlich zur Musik gespielt. Mhm. Das fand ich sehr cool. Die Arcade-Version hatte, wie gesagt, keine Percussion, weil der Sounddesigner, das war das erste Spiel, wo er auf einem FM-Board programmieren musste und er schlicht keine Drumtöne rausgekriegt hat. Er wusste einfach nicht, wie es geht.
Kannst du verraten, wer der Sounddesigner
war? Oh ja, das kann ich verraten. Ich glaube, das wird nicht groß helfen. Also außer die Leute, die es halt wissen. Masato Ishizaki war der gute Mann.
Der hat bei Tsubasa mitgespielt in der Mannschaft.
Okay, also Masato Ishizaki. Es ist ein Arcade-Spiel. Es ist von IREM. Das originale Erscheinungsjahr ist 1987. ja, das sind so die Eckdaten. Der Track heißt Start Battle Theme First Stage.
Sehr einfallsreich.
Ja.
Steuert man ein Gerät oder eine Figur?
Eine Figur.
Nein.
Ein Gerät?
Mhm.
Ein Fluggerät.
Ah ja.
Und das Gerät ist grünlich.
Nein.
Mist.
Komm, Tobi.
Jetzt bin ich wieder ein bisschen weiter weg, weil ich da eher eine Person gesehen habe, die
man steuert. Nein, nein. Es wurde auf wirklich, es gab es auf allem. Außer auf dem NES. Da gab es das nicht. Das war nicht capable genug. Soll ich es langsam auflösen?
Oh ja. Ich glaube, ich komme nicht weiter mit meinen
den ersten Buchstaben, los.
Wenn ich dir den ersten Buchstaben sage, dann weißt du den Rest auch.
Wieso?
R. Ja.
Okay, ist es R-Type?
Ja, es ist R-Type.
Okay, ja.
Philippe hat wieder fantastisch kombiniert. Es ist echt eklig, wie gut der kombinieren kann.
Da sagst du nur R und schon weiß er Bescheid. Unglaublich.
R so. Du wusstest gleich Bescheid.
So.
Also, das ist schon ganz, ganz spannend. Also R-Type, wie gesagt, der gute Masato Ishizaki, der kam halt mit dem FM-Board am Anfang nicht klar und hat deswegen halt keine Percussion in dem Stück gehabt. Ich fand das mit Percussion in dieser Version aber geiler, darum habe ich die ausgesucht. Der gute Mann kommt ursprünglich auch überhaupt nicht aus dem Computerbereich. Der hat Wirtschaft studiert und hatte eigenen Aussagen nach niemals Kontakt zu Synthesizern oder Computern.
Dafür ist das ganz schön krass.
Es wird noch besser. Der Umfang seiner Spielekenntnisse damals, bevor er angefangen hat, bei IREM zu arbeiten, waren Pong, Arkanoid, Space Invaders, Galaxian und Donkey Kong. Das war's. Also, der hat, glaube ich, 83 da angefangen, hat aber in der Mittelschule angefangen, Gitarre zu spielen und hat verdammt viel westliche Musik gehört.
Ah, okay.
Also einen Musikhintergrund hat er schon.
Deswegen klingt es auch so gar nicht japanisch, finde ich.
Okay, cool.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so gar nicht in die Richtung geht, gar nicht so richtig.
Ja, der hat da in seiner Jugend und College-Zeit oder Universitätszeit halt verdammt viel westliche Musik gehört. Dann, jetzt kommt eine ganz, ganz nette Geschichte. Er war auf Jobsuche, großflächig, hat irgendwie zig Jobinterviews gehabt und hat halt nichts geklappt. Und dann hat er eine Stellenanzeige gesehen von IREM als Softwareentwickler. Und hat er gedacht, ja, ich habe jetzt alles geprobiert, ich gehe da jetzt mal hin. Er wusste aber nicht, dass IREM Spiele entwickelt und verkauft. Er hat wahrscheinlich Software irgendwas anderes gedacht. Naja, und während des Interviews kam dann so nach und nach raus, okay, die suchen eigentlich einen Spieleentwickler. Und er wusste, zeichnen kann ich nicht, also hat er gesagt, sorry, kann ich nicht machen. Und dann hat er gedacht, oh, das war's, dann ist das Gespräch hiermit beendet. Aber der Herr, mit dem er das Interview geführt hat, fragte ihn, ob er Musik möge. Und dann hat er gesagt, ja, mag er, und er spielt auch Gitarre. Ah, super. Ob er denn komponieren könne? Nein, aber aber er wisse, wie man musikalisch improvisiert. Also reicht. Auf der Gitarre. Und dann kam halt die Aussage, und das finde ich voll geil. Ja, dann können Sie auch komponieren. Wir brauchen Musik und Soundeffekte für unsere Spiele. Sind Sie interessiert? Und dann hat er, ohne irgendwie das überhaupt zu versuchen, einen Job gehabt als Musiker bei einem Spieleentwickler. So.
Früher waren die Anforderungen für eine Einstellung doch etwas anders gelagert, als man sie heute vermuten
das ist,
würde.
Das ist schon ziemlich cool. Also, ja, ich mag Musik und kann ein bisschen auf der Gitarre improvisieren.
Du meinst, er hat ja Wirtschaft studiert?
Oder? Genau, ursprünglich also, hat er Wirtschaft
allein
studiert.
Allein um die Idee zu kommen, wenn ich irgendwie Wirtschaft, das heißt ja wie BWL oder Marketing
ja,
oder
irgendwie sowas.
Wenn ich sowas studiert habe, auf die Idee zu kommen, mich als Softwareentwickler oder Programmierer zu bewerben, was ja offensichtlich irgendwie einen IT-Background voraussetzt.
Ja, damals nicht, ne? 1983, ich glaube 83 war es, habe ich gelesen.
Ja, du musstest ja trotzdem programmieren können, ne?
Das fand ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Ich habe halt ein Interview mit ihm gelesen und der hat auch ein paar coole Anekdoten rausgehauen. Und er hat sich zum Beispiel, das hat er erzählt in dem Interview, fand ich ganz cool, sich die Explosionen der Raumschiffe angeguckt. Und dann hat er die analysiert und dann erst kommt der Treffer und dann zerspratzt dieses Objekt und dann explodiert es und dann fadet die Explosion aus und dann hat er sich überlegt, wie könnte das klingen. Nicht nur einfach eine gesampelte Explosion, sondern tatsächlich ein Sounddesign daraus gemacht.
Eine maßgeschneiderte Explosion.
Genau, das ist schon ziemlich cool. Und der Soundtrack von R-Type wurde damals in Japan auch auf CD veröffentlicht und er hat damals wohl schon gedacht, ja, wäre total cool, wenn das auf CD käme. Oh, wäre total toll, wenn irgendeine Firma an uns herantreten würde, was dann tatsächlich auch passiert ist. Und für diese CD hat er dann, oder das hat er wohl öfter gemacht, da hat er ein Pseudonym benutzt. Und das Pseudonym lautet S-Clap oder S-Clap. Ich habe sowohl als auch.
S-Clap?
S, nein, nur der Buchstabe S. Ach so. S.Clap oder S-Clap. Ich habe beides im Internet gelesen. Mhm. Das S steht für den letzten Buchstaben aus dem Wort Blues, weil er ein großer Blues-Fan war, irgendwann halt Blues-Gitarre gespielt hat. Und das Clap bezieht sich auf Eric Clapton, weil Eric Clapton halt ein ganz großer Blues-Gitarrist ist, den er sehr verehrt hat, der ihn sehr beeinflusst hat. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool.
Schön inspirierter Name.
Ja, absolut, absolut. Ja, das andere, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war die Geschichte mit dem FM-Board, mit der FM-Synthese, mit der FM-Darstellung, mit der er nicht klargekommen ist, auf dem Yamaha MSX übrigens. Da hat er das probiert und da hat er es einfach nicht geschafft, dass das so klang, wie er wollte. Also muss das ohne Percussion machen. Klingt aber auch ohne Percussion ganz cool, aber mit noch ein Zacken geiler. Und ich fand diese Variante halt auch sehr cool. Dieses gleiche Stück mit noch mehr Schlagzeug wurde übrigens auch bei R-Type 3 auf dem Super Nintendo verwendet. Da klingt das noch ein bisschen schmissiger, aber ich fand diese leicht durch diese asynchronen Drums fast schon proggy angehauchte Variante sehr cool. Die mochte ich.
Ach, das muss schon eine ganz geile Zeit gewesen sein, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. So diese Pionierzeit damals. Ich sagen, ja, genau.
Pioniergeist, irgendwie einfach irgendwas machen, junge Leute, alles noch neu, nicht so durchgetaktet, alles irgendwie Neuland.
Arbeite dich erstmal rein.
Ja.
In die FM-Programmierung.
Hauptsache, du kannst ein bisschen Gitarre spielen und improvisieren, dann wirst du auch schon Songs schreiben können. Ich meine, und das also IRM war damals ja schon ein Name, also es war ja keine kleine Firma, ist jetzt nicht Capcom oder Konami der damaligen Zeit, aber die hatten auch schon ein paar
Achtungserfolge.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Quatsch erzähle, aber in diese FM-Programmierung oder FM-Synthese, da ist es generell schwierig, wenn man keine Samples hat, sondern wirklich sich rein auf die FM-Synthese beschränken muss, überhaupt irgendwas hinzubekommen, was irgendwie Rauschen oder weißes Rauschen oder Geräusche an sich ist, weil man da wirklich nur mit Wellen arbeitet, die man übereinander legt, bis sie irgendwann die Klangfarbe haben von etwas, was man erreichen möchte.
Oh, okay. Also,
ob man jetzt mehr Höhen drin hat oder etwas Nasaleres mit weniger Höhen oder so, und dass man da überhaupt Percussion mit erarbeiten kann, das hätte ich jetzt nicht gewusst, ob das bei den ganz frühen auch funktioniert hätte.
Naja, er hat es jedenfalls nicht hinbekommen.
Von daher kann ich mir vorstellen, dass es nahezu unmöglich war.
Na gut, das war das Battle-Theme aus dem ersten Stage aus R-Type.
Ja, cool.
Tobi hat es fast erraten. Na, eigentlich hat er es erraten. Mit ein bisschen Hilfe.
Ja, nee, ich wäre nicht drauf gekommen. Ohne Scheiß, ich wäre nicht drauf gekommen.
Naja, gut. Aber vielleicht kommen wir auf dein nächstes Stück.
Ich sage, Markus kennt's, Philippe nicht, ist meine These. Mal schauen.
Es ist ein Amiga-Stück.
Yeah.
So.
Ach, das ist schön. Ach, ist das schön. Das bringt
du
mich.
Du weißt es, oder?
Nee, keine Ahnung. Doch, natürlich. Es ist so, also meine Vermutung war natürlich richtig, dass du ein Amiga-Stück rausgesucht hast.
Ja.
Das war der Sample-Sound.
Alter Schwede. Ja, geil gesampelt. Ich habe tatsächlich vergessen, dass die Stimmen aus dem Original in der Amiga-Version gar nicht mehr mit drin waren. Oh, aber es klingt trotzdem voll geil. Es klingt einfach gut. Was der Amiga konnte.
Philippe, hast du eine Idee?
Nee. Ich habe noch nicht mal so richtig Genre-Assoziationen.
Okay, also wir bleiben so ein bisschen im Genre, das Markus gerade in seinem Titel hatte.
Stimmt.
Wir wechseln nur die Richtung.
Ach so.
Stimmt.
Von unten nach oben.
Mhm. Ja, aber das Spiel ist ein Amiga-Spiel. Es gab es auch auf anderen Plattformen. Also ich habe es sogar fürs Mega Drive, aber gab es das auf dem C64 vielleicht noch, einer abgespeckten Version? Mhm. Ist der zweite Teil.
Mhm. Also, ne, keine Ahnung.
Okay.
Kein Schimmer.
Darf ich? Nein,
also,
sag du's.
Der Titel zumindest heißt Mega Blast. Also der Songtitel, gleichzeitig auch der Untertitel des Spiels.
Aha. Mhm, das stimmt. Und die Band oder der Künstler, ist das eine Band oder ein Einzelkünstler?
Ein Projekt.
Oder das Projekt, das den Track gemacht hat, heißt Bomb the Bass.
Ja, korrekt. Genau, also das Spiel heißt, ich habe immer gesagt Xenon. Ich glaube, in Wahrheit heißt es auch Xenon oder Xenon. Ich bleibe mal bei Xenon. Xenon 2. Tatsächlich Mega Blast von 1989 von den legendären Bitmap Brothers.
Ja, die sind wirklich legendär.
Mal gehört irgendwie den Titel?
Nee.
Okay. Das war tatsächlich ihr zweites Spiel, also Xenon 1 oder nur Xenon von 1988 war ihr erstes Spiel, ihr Erstlingswerk von den Bitmap Brothers, den sogenannten Rockstars der Spieleentwicklerszene, die später übrigens irgendwann zu Virgin wurden, nachdem sie mit irgendeiner anderen Firma fusionierten. Und sie wollten sich eigentlich mit diesem Spiel Xenon den Traum verwirklichen, ein eigenes Shoot'em'up zu entwickeln. Und das Besondere tatsächlich war die Art und Weise, wie sich das Raumschiff da bewegte, nämlich, wie wir gerade schon festgestellt haben, nicht von links nach rechts, sondern von unten nach oben. Was dem Umstand zu verdanken ist, dass es auf einem ST entwickelt wurde, also auf einem Atari ST. Und der kam wohl mit vertikalem Scrolling sehr viel besser zurecht. Und dadurch wurde es auch oft mit Automatenspielen verglichen, obwohl es eigentlich keine Portierung war. Es wurde tatsächlich später noch auf einen Arcade-Automat umgesetzt. Also diesmal in einer umgekehrten Reihenfolge. Eigentlich passiert das ja eher ja, andersrum. Ja, die Rockstars. Natürlich wollten sie nicht nur wie Rockstars aussehen, sondern die brauchten natürlich jetzt auch noch für ihr Werk einen möglichst rockigen Soundtrack. Und den haben sie, wir haben es eben schon gesagt, gefunden von oder bei Bomb the Bass mit dem Mega Blast Titel. Und da gab es auch eine ganz nette Geschichte. Ein Mitarbeiter von Imageworks, also dem Publisher, der hatte bei Rhythm King Records angefragt, also das war das Indie-Label, bei dem der Interpret unter Vertrag war, und hat eben dort angerufen und angefragt. Und hatte das große Glück, dass es wohl damals zeitgleich auch einen recht bekannten Musiker, Künstler gab, der eben auch Tom Watson hieß. Und den verwechselte wohl der Typ am anderen Ende mit dem Tom Watson von Imageworks. Und mit diesem Irrglauben stand den Bitmaps da quasi die Tür sozusagen offen. Was dann zur Folge hatte, dass der Interpret, also Tim Simenon hieß der Mann, der hinter dem Projekt Bump the Bass steckt, dann persönlich bei den Jungs aufgeschlagen war, um tatsächlich diese Samples von Mega Blast dort bei ihnen neu zusammenzusetzen. Genau, dieser besagte Tim Simenon, also der Autor von dem Song, der hat 1987 dieses Projekt Bomb the Bass ins Leben gerufen und war sogar schon als Produzent für zum Beispiel Depeche Mode oder U2, David Bowie am Start, später für Björk, also schon eine Hausnummer so. Und ja, das war damals schon so ein bisschen was Besonderes. Also gerade so dieses Crossover aus Popmusik und einem Videospiel, das zu verbinden, gab es nicht allzu häufig. Heutzutage ist es ja ja, gar nicht so selten, glaube ich. Also, dass da wirklich bekannte Größen engagiert werden, um Soundtracks für Spiele zu performen, war damals eben noch nicht so.
Heutzutage werden ja Schauspieler komplett eingescannt und sind Protagonisten in einem Spiel.
Stimmt.
Ja, das war damals tatsächlich echt ein Novum. Kam auch nur auf übrigens Platz 13 in den Charts.
Ja, immerhin.
Genau.
Videospiele-Song in den Charts, hallo.
Ja, einzigartig zu der Zeit.
Schon geil.
Portiert wurde das Ganze übrigens von David Whittaker, also das Portieren und Rearrangieren dann in das Spiel tatsächlich. Der später dann auch zum Beispiel Golden Egg Soundtrack, Lemmings 2, Shadow of the Beast und, tada, Dogs of War, da ist es wieder, gemacht hat. Und ich habe es tatsächlich mal kurz angespielt vor kurzem. Er macht auf jeden Fall noch immer richtig Bock. Ich finde auch, dass man dem Spiel überhaupt nicht ansieht, dass es schon so alt ist. Es ist von 89 und also da habe ich auf jeden Fall Spiele gesehen, die neuer sind und viel schlechter aussehen. Mhm. Also für wirklich 1989 sieht das verdammt gut aus. So ist echt sehr, sehr gut gealtert.
Schön.
Ja.
Danke. Philippe ist wieder.
Dann kram ich mal in der Audiothek.
Das klang funky auf jeden Fall.
Klang wie 70er Jahre Porno. Funky, ja. Auch wieder viel moderner. Bing.
Bitte was?
Bing.
Bing? Die Microsoft-Suchmaschine.
Gab es Bing nicht nur auf Amiga?
Dieses.
Ich weiß schon, was du meinst. Dieses, sagen wir mal, Erotik-Adventure oder so. War das nicht
eine Adventure? Das war so eine.
Bing?
Ja, Bing.
Mit 3i so. Oder 2i?
2i.
Oder so. Bing. Aber war das nicht ein Amiga-exklusives Ding?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall so, als wenn es aus dem Spiel sein könnte. So ein erotisches, gezeichnetes Hospital-Krankenhaus-Sim.
Aber es kommt von der Konsole, oder?
Das kommt von der Konsole, ja.
Ja, so ja, glaube ich auch. War auch nur so reingeschmissen. Heute ist meine Trefferquote nicht so gut.
Also ich kenne es auf keinen Fall.
Nee, ich kenne es auch nicht. Könnte Larry, also theoretisch könnte es aus einem Larry-Spiel sein, ist es aber nicht, dazu ist es nicht jazzy genug. Also ein super cooler Track, auch wenn er halt ein bisschen nach 70er Jahre Sexfilm klingt, aber trotzdem irgendwie cool.
Das war ja nicht alles schlecht früher.
Nö, ja, war. Irgendwo gibt es auch Sachen, die gut waren.
Wow. Nähern wir uns über das Genre irgendwie? Geht das wohl?
Ich könnte nicht mal ein Genre sagen. Also, das könnte alles sein. Das sind echte Instrumente, würde ich sagen, oder halt sehr gut gesampelt. Insofern würde ich sagen, es ist auch wieder CD.
Nee.
Nein?
Nicht CD.
Ist Cartridge?
Mhm.
N64.
So ist es.
Okay, cool.
Ist es bekannt? Also,
ja, stimmt,
ist das populär? Spiel.
Nee,
nicht so richtig.
Ich weiß es, ich bin raus. N64 ist gar nicht meine Konsole, also kenne ich einfach nichts.
Es ist ein Rennspiel?
Nö.
Indoor Sports?
Es ist das Gegenteil von ist es ab 18 und es ist das Gegenteil von Indoor und es
Minigolf?
Nee.
Ist aber Mario, irgendwas Mario-mäßiges? Klingt schon nett. Und Mario hat auch so einen 70er-Jahre-Moustache. Wer weiß, was der mit Prinzessin Peach dann macht auf der Burg, wenn er sie dann doch mal hat.
Mario Kart?
Auch nicht. Was könnte ich denn da noch zu erzählen? Es gibt nur zwei Teile aus diesem Franchise. Auf dem SNES gab es das einmal in Mode 7 und dann gab es das nochmal auf dem N64 und daher stammt es ja.
Also aus dem Nintendo-eigenen Franchise?
So ist es. Also, die haben Paradigm engagiert und Paradigm hat abgesehen von Spielen auch vorher so ein paar Simulationen gemacht, die aus einem ähnlichen Bereich stammen oder aus einem sehr ähnlichen Bereich.
Boah, ich habe keine Ahnung.
Militär und Luftfahrt.
Das Pilot Wings.
Richtig. Pilot Wings 64.
Ja, das war, weil du gerade gesagt hast, hier aus dem Militär Flugbereich oder irgendwie sowas hast du da gefaselt. Ich habe nur halb zugehört, aber das hat gereicht.
So ist es. Also völlig entspanntes Spiel, mal so gar nicht F-Zero.
Nee.
Das war nicht so stressend und oh mein Gott, man muss irgendwie jede Zehntelsekunde aufpassen, sondern man konnte großartig teilweise dahin gleiten mit irgendwelchen Hanggleitern, genau. Also man musste dann Thermiken suchen und sich vom Wind hochtreiben lassen von irgendwelchen Wirbeln oder man konnte mit dem Jetpack durch die Gegend schweben, ganz frei. Man hatte also das Fixeste, was es dort gab, war ein Gyrokopter, der ca. 150 km/h schaffte. Das war so das Rasanteste und insgesamt sehr freundlich, sehr nett, sehr hell.
Aber wo du gerade hier mit Winden und so, also jetzt ernst gemeint, also war das schon aufwendiger als das auf dem SNES?
Also Paradigm hatten zu Beginn überlegt, ob sie es knallhart physikalisch korrekt machen, aber dann sollte es doch spielerisch und leicht und arcade-mäßig daherkommen, aber man muss trotzdem schon irgendwie immer gucken, also im Blick behalten, wie viel Energie man noch hat oder Treibstoff, welche Höhe man hat, welche Geschwindigkeit man hat, wo ist die Landeplattform, welche Thermiken kann man nutzen. Ja, und was man da tut, ist so amateurmäßig sich Fluglizenzen aneignen oder erarbeiten, so Bronze, Silber, Gold und dann hat man quasi das Spiel nach und nach durchgespielt in all diesen Einzeldisziplinen. Also ob man jetzt so Wingsuit-mäßig unterwegs ist oder in Minispielen, so Bonusspielen mit dem Fallschirm runterspringt. Das war immer sehr abwechslungsreich. Es hatte relativ wenig Druck. Teilweise gab es Missionen, bei denen man auch Fotomotive schießen konnte von eigentlich ganz nett gestalteten Maps. Eine Map sollte die Vereinigten Staaten nachbilden, bei der man die Freiheitsstatue auf der einen Seite hatte und die Golden Gate Bridge auf der anderen Seite. Mhm. Und dann war das so miniaturmäßig alles echt hübsch nachgebaut.
War das so ein bisschen Open World auch?
Dazu war es.
Also ich kenne es nur aus Screenshots, aber es sieht immer so aus, als hätte man da sehr, sehr viel Raum.
Man hat extrem viel Raum. Was einen begrenzt, ist die Map an sich und manchmal der Treibstoff. Dann schafft man die Mission nicht ganz, wenn man es wirklich komplett ausreizt. Aber für Open World ist es, glaube ich, nicht groß genug. Mhm. Es sind da schon große Maps, aber es kommt nicht ein Open World Gefühl zustande. Mhm. Aber ein sehr schönes, so wie sich heutzutage Walking Simulations anfühlen, bei denen man einfach nur entspannt sich eine Map angucken kann, die echt schön gestaltet ist und entdecken kann, ach, was gibt's denn hier um die Ecke und wie ist denn da die Aussicht? So war das damals als zum Release des N64 in dieser Flugsimulation. Also etwas sehr Freundliches, was die Grafikfähigkeiten des N64 darstellen sollte und dabei auch einladend sein sollte.
Ich hatte das so ein bisschen erinnert an ich weiß nicht, ob es jemand kennt, auf der Wii gibt es in diesem Wii Sports Paket, nee, Wii Party ist es, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Gibt es so ein Minispiel, wo man Flügel schlagenderweise auf dem Balance Board durch die Lüfte fliegen muss und so auf Plattformen landen muss, auch aus so einer Rückansicht. Macht Bock, klingt nicht so, aber ist tatsächlich so. Also sieht ein bisschen albern aus, wenn man auf diesem Board steht mit den Armen wedelt.
Nein, das ist bestimmt total toll.
Aber ja, daran hat mich das ein bisschen erinnert.
Selten sowas Statthaftes gesehen.
Ein Moment voller Würde.
Ja.
Wie vor meinem geistigen Auge Tobi beim Wedeln.
Ja, ich würde sagen, es ist einfach Zeit für das nächste Spiel. Für den nächsten Titel.
Hau eins raus.
Markus. Zeit für Tobi. Pass genau auf. Du solltest es sofort wissen.
Das habe ich schon öfter gehört.
Thank you.
Ich hab's.
Verrat doch mal.
Okay, Philippe, hast du irgendeine Ahnung?
Ne, ich kann was zur Musik sagen, aber das war's dann
noch. Sag mal was zur Musik.
Also zu Beginn hat man öfter mal solche Scotch Snaps, bei denen auf der betonten Zählzeit der erste Ton ist und ganz kurz danach so ein unbetonter ist. Das ist ein in den letzten Monaten, so im letzten Jahr, sehr beliebt gewordenes Stilmittel. Ich vermute mal nicht, dass es von 2019 ist, das Stück, oder 2018.
Nein, das ist von 1992.
Das ist ein bisschen später als das, was ich als nächstes dachte. So, ach Mensch, guck mal, so Bachsche Fugen-Anklänge, die hat man da auch. Aber das ist auch nicht so ganz aus dem Barock 1992. Aber irgendwo zwischen beiden Anmutungen wird es wohl stecken, ja.
Weißt du denn die Plattform? Ja, gut, okay.
Ich glaube, da ich es nicht kenne und da es nicht nach FM-Klavier klang, sondern eher gesampelt.
Mm, ja, es ist ganz klar gesampelt.
Es ist Atari VCS 2600.
Ist auf jeden Fall ein Spiel, wo der Soundtrack besser war als das Spiel selber, finde ich zumindest.
Ja, also ja, doch, ja, hast du recht. Bombers, möchtest du es, Philippe, sagen?
Ist das ein Vampirspiel? Es klingt so düster.
Es ist tatsächlich ist kein Vampirspiel, nein, aber
ein Mumienspiel.
Also rein grafisch gesehen.
Ein Golem-Spiel?
War das schon eher ein düsteres Spiel. Das hatte eine sehr schöne Grafik. Mhm. Oder es hat eine sehr schöne Grafik, hat eine sehr, sehr, sehr schöne 16-Bit-Grafik, die mit den paar Farben, ich weiß nicht genau, wie viel der Amiga gleichzeitig darstellen konnte, auf jeden Fall mit der Farbpalette macht das Spiel sehr viel. Und auch die Ladescreens, oh Gott, sahen die Ladescreens toll aus von diesem Spiel.
Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie die ganze Zeit Nacht und Vollmond ist oder so.
Nee.
Ich glaube es.
Nee, gar nicht mal. Im ersten Level hast du unten so ein tosendes Meer. Das sieht so geil aus.
Ich glaube, es gibt sogar ein Level mit Vollmond.
Kann sein, aber ich bin da auch nie weit gekommen, weil das auch ultra brutal schwer war.
Ja, komm, löse es auf.
Hau einen raus.
Sag du es doch.
Agony.
Ja.
Vom Amiga.
Richtig.
Das ist tatsächlich auch ein echter Classic auf dem Amiga. Den kennt jeder, glaube ich.
Ja, wer einen Amiga hatte, wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und das gab es auch nur auf dem Amiga, soweit ich weiß. Das Spiel war von Psygnosis.
Mhm.
Und du steuerst in dem Spiel die Eule, die das Maskottchen von Psygnosis war. Es ist ein Schmapp.
Womit schießt sie denn bitte?
Einfach mit irgendwas.
Mit irgendwas.
Also die,
pustet doll.
Die Geschichte des Spiels, die man allerdings nur erfährt, wenn man ins Handbuch geguckt hat, da ist ein, ich glaube, er ist auch Zauberer in eine Eule verwandelt worden. Und es hat so eine Fantasy-Geschichte, die wohl auch was hergeben würde, aber im Spiel kriegst du davon halt nichts mit. Es ist eigentlich ein Zauberer, der in eine Eule verwandelt wurde. Der Komponist war Tim Wright. Und der machte Ende der 80er Musik für Demos. Unter anderem machte er die Musik für Pax in Space, also Pugs, P-U-G-S. Und die Musik fiel dem damaligen Geschäftsführer von Psygnosis, dem Ian Hetherington, auf, was dann dazu führte, dass Wright die Musik für eine ganze Reihe von Amiga- und Atari ST-Spielen freiberuflich für Psygnosis machte. Und dann schließlich festangestellt wurde in der Firma. Mhm. Also auch da wieder nicht ganz so krass wie bei dem Herrn Ishizaki, aber auch schon wieder so ein Umweg, wie der an seinen Job gekommen ist. Das fand ich ganz nett. Ich meine, da hört sich ein Geschäftsführer eine Demo an und sagt dann, ja, der kann was auf dem Amiga, komm, hol den mal ran. Das ist schon ganz cool. Und der Tim Wright machte unter anderem auch noch Musik für Lemmings, für Shadow of the Beast 2 und 3, für Leander, für Microcosm, das nur fürs CD32, Amiga CD32 rauskam. Damals der heiße Scheiß und die Screenshots sahen so geil aus von Microcosm, aber ich glaube, das Spiel war echt Dreck. Der machte auch noch Musik für Wipeout. Und nicht ganz so alt, also erst ein paar Jahre auf dem Buckel, vielleicht 10 oder so, Sonic and Sega All-Stars Racing.
Oh.
Also der macht bis heute, soweit ich weiß, Videospielemusik. Eine ganz nette Anekdote, die ich noch gefunden habe, die ist auch sehr bekannt. Das eben gehörte Stück, das wurde mal geklaut. Und zwar vom Keyboarder der Black Metal Band Dimmu Borgir. Die haben das, nein, nicht die, nein, der Keyboarder. Mhm. Der hat es als seine eigene Komposition sogar ausgegeben. Im Song oder im Stück Sorgens Kammer. Das ist auf ihrem zweiten Album Stormblast, also das ist so mit so einem Kringel über dem A, also das ist noch in, wo kommen die her, Norwegen?
Norwegen.
Ja. Das ist noch in Norwegisch das Album, das ist ihr letztes norwegisches Album gewesen. Und der hat natürlich auch dem Tim Wright keine Credits ausgegeben.
Fies.
Und die Band wusste davon nichts. Und in das hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Nur mal so als Vergleich. Sorgens Kammer von Dimmu Borgir.
Ja, das ist schon sehr deutlich.
Dass mir Dimmu Borgir in diesem Kontext nochmal über den Weg laufen würde.
Wieso, in welchem Kontext sind die denn schon mal über den Weg gelaufen?
Die habe ich früher mal gehört.
Ist das so?
Ja, so Cradle of Filth und Dimmu Borgir, das waren so mal meine Bands.
Krass. Ein bisschen her. Das wusste ich noch gar nicht.
Habe ich noch nie gehört.
Hier erfährt man ja nochmal was. Die sind mir zu krass. Das ist mir zu krasser Metal. Das ist mir, selbst mir ist das zu krass.
Also so schön weiß geschminkte Gesichter und schwarz umzackte Augen und ganz lange schwarze Haare. Und
das mag ich auch, aber die nennen sich Kiss.
Stimmt, ein bisschen Blut auf der Bühne, dann, ja. Das klingt, ja, kennt man alles.
Das aber ist Kiss.
Dann irgendwie so Blastbeats und komisches hohes Gekreische.
Ja, das da bin ich halt raus. Und also solltet ihr das jetzt mal nachgoogeln wollen, dann achtet um Himmels Willen darauf, dass ihr nicht den auf Re-Recordings, also auf Re-Recordings haben die dieses Stück nicht wieder benutzt. Weil die haben sich dann mit dem Tim Wright geeinigt und haben gesagt, ja, wussten wir nicht und bla und bla. Und
wir haben unseren Keyboarder rausgeschmissen, hoffentlich.
Wir haben unseren Keyboarder erhängt und sein Blut getrunken, was so Black-Metal-Bands halt machen. Und die haben dann den Song Sorgens Kammer durch den Song Sorgens Kammer Del 2 ersetzt. Der klingt halt ganz anders. Den spielen wir jetzt hier nicht ein. Wenn ihr wollt, googelt es einfach. Das fand ich eine ganz interessante Geschichte zumindest. Also, dass so eine ja doch bekannte Black-Metal-Band, gut, damals waren sie noch nicht so super bekannt. Sie haben schließlich nur in Anführungsstrichen auf Norwegisch gesungen. Dass die halt, oder dass der Keyboarder einfach dieses Stück klaut. Das ist schon
so ein Häschenopferer.
Muss
der
ja schon ein Amiga-Kenner gewesen sein. Also sonst kommt man
ja. Dann kann er ja eigentlich doch gar nicht so schlecht sein.
Amiga-Kenner und Black-Metal-Keyboarder. Die Verknüpfung
soll es wahrscheinlich so haben.
Ja, total verrückt.
Ein weiterer Eintrag aus der Reihe Keine Tantiemen für Trantüten.
Im Spiel war der Song aber aus dem Intro, oder?
Ja, das ist genau. Das ist das, der Track heißt Opening Credits. Auch wieder sehr, sehr kreativ.
In-game war die Musik eher stressig. Ich habe das Spiel vor gar nicht so langer Zeit mal wieder kurz angespielt. Das ist sehr stressig gewesen.
Der erste, vor allen Dingen aus dem ersten Level, der Track, der ist sehr, sehr stressig, das stimmt.
Und auch da hat man mal wieder gesehen oder festgestellt, dass tatsächlich einem das Intro mit dem Titel von dir eben so ein bisschen mehr verspricht, als es in Wahrheit ist. Also es sieht geil aus.
Es sieht unglaublich toll aus.
Also visuell wirklich.
Also die Eule, wie toll diese Eule animiert ist. Also die ganzen Gegner tatsächlich haben kaum Animationsphasen, aber die Eule, die hat dafür, also das ist auf Flashback-Niveau. Also das sieht aus, wie eine Eule von der Seite fliegen würde. Das sieht so toll aus. Die bewegt sogar ihren Körper dabei. Also nicht nur die Flügel nach oben und unten, sondern der Körper bewegt sich rauf.
Also visuell auf jeden Fall Knaller so. Mir hat es nach wenigen Minuten schon keinen Spaß mehr gemacht. Zum einen, weil es sau schwer ist so, aber weil auch ganz wenig Abwechslung nur drin war, so, man musste wirklich immer nur hoch, runter und ballern, 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 so, hat mir jetzt so auf Dauer nicht unbedingt viel Spaß gemacht.
Zum Glück ist das in anderen Schmaps ja anders.
Ja, aber da hast du, glaube ich, noch ein bisschen mehr Abwechslung, hatte ich so das Gefühl.
Ja, ist schon richtig.
Durch Power-Ups oder irgendwelche anderen Sachen.
Obwohl du da ja auch Power-Ups hast, du hast ja auch ein Power-Up-System.
Ja,
diese
mir kam das sehr monoton vor.
Diese Fiolen, die runterfallen und dann wird dein Schuss größer und später hast du dann irgendwie, ähnlich wie bei R-Type, diese Orbs, die da über dir und unter dir schweben, hast du dann Schwerter über und unter dir und wenn du es dann noch weiter schaffst, kriegst du noch irgendwann Zaubersprüche. Ja. Aber so weit bin ich nie gekommen.
Es gibt geilere Schmaps auf jeden Fall. Lebt von seiner Grafik, ne? Von seinem
Definitiv.
Visuellen.
Ist kein überragendes Spiel, hätte ich in eine 3-Lieblingsfolge nicht mit aufgenommen. Ja. Aber die Musik ist toll und das ist ein sehr schönes Stück.
Auf jeden Fall.
Nachdem ich ein etwas flotteres hatte am Anfang, habe ich gedacht, einmal kurz ausruhen in der Mitte. Opening Credits, Agony von Tim Wright.
Okay.
Tobi, dein letztes Stück bitte.
Ja, wir kommen zum Ende. Es wird ein bisschen ruhiger. Und ich wette, das, was jetzt kommt, kennt niemand von euch. Ich kannte es nämlich selber auch nicht vorher. Ja, hört es euch mal an.
Okay,
so.
Geiler Shit. Das war ja quasi schon Fusion. Also so diese Tonartwechsel, diese Mediantik, dieser so passierte zwischen den ganzen Akkorden, war schon geil. Hat man so richtig 90er Fusion gehört, auch im Bass.
Wie das der klingt da so viel zu modern für Tobi. Philippe, sag mal was, das klingt viel zu modern für Tobi. Das hat ja doch
ein paar Jahreszeiten hier, will ich mal hören.
94, 96, so um den Dreh.
Sega Saturn.
Nein. Nee. Okay, 95. Gar nicht so falsch.
Damn. Amiga?
Konsole, so viel kann ich sagen.
Konsole.
Keine CD.
Ist das vom Super Nintendo?
Dass das Super Nintendo in der Melodie gleichzeitig so Hall und dann diesen anderen Kram.
Okay, das hätte ich niemals für ein Super Nintendo-Spiel gehalten. Okay.
Cool.
95 Super Nintendo. Philippe, übernehmen Sie.
Da bin ich auch raus.
Du bist Nintendo-Kind.
Da bin ich auf dem Trockenen. Ich bin da so auf trockenem Land gestrandet.
Puh, 95 SNES.
Die Ratlosigkeit ist jetzt auch nur Wasser auf den Mühlen der Langeweile der Hörer.
Du hast doch bei Tobi in die Unterlagen geguckt.
Habe ich. Aber das mit der Jahreszahl, das war wirklich aus dem Sound heraus abgeleitet.
Okay, du gibst mir die ganze Zeit Tipps, was
du
es sein könnte.
Du hast ja auch
könnte.
Elegant um die 95 rum manövriert. 94, 96.
Das war wirklich aus der Musik heraus. Alles andere, da hatte ich gar keinen Schimmer, was das sein
okay,
sollte.
Irgendwelche Genrevorschläge?
Okay, irgendwas mit Wasser.
Ja, Wasser hast du letztes Mal bei meinem Traps and Treasures Spiel. Da hast du auch schon gesagt, klingt wie Wasser oder so.
Auf dem Super Nintendo was mit Wasser.
Boah, ist auch ein bisschen, also.
Kennt man das Spiel?
Nein,
ist das ein bekanntes
Spiel?
Nein,
kennt man nicht. Ich kannte es auf jeden Fall nicht.
Hast du es mal gespielt? Mhm. Also du fandest nur die Musik gut? Mhm. Okay, cool.
Ganz schön gut kuratiert.
Ja, komm, dann sag.
Okay. Das ist tatsächlich die Spieleumsetzung von Waterworld.
Ich wollte eben noch, ich wollte wirklich ungelogen, das klingt doch null nach Waterworld, null.
Klingt überhaupt nicht nach Waterworld, das ist so, überhaupt gar nicht so dystopisch oder apokalyptisch mit irgendwelchen Jetskis und riesigen Benzintanks.
Kennt ihr das Spiel Knights auf dem Sega Saturn? Mit dieser
Arlekin.
Ja, genau, der so rumfliegt und dann so durch so Ringe fliegt. Ich habe das nie gespielt, aber an sowas musste ich denken. So ein bisschen Fantasy, aber ganz leichte Fantasy. Mhm. So was Nettes, Fliegendes und man kämpft auch nicht so richtig. Das klingt doch nicht nach Waterworld.
Sehe ich ganz genauso. Finde ich auch. Also den Titel, den wir gehört haben, der heißt Diving tatsächlich. Und da passt es schon so ein bisschen rein. Also man um es nochmal so aufzulösen, es ist halt ein Action-Plattformer. Es gibt so verschiedene Arten in diesem Spiel. Es gibt einmal so klassische Plattformer-Elemente, wo man irgendwo draufhüpft, Dinge einsammelt und so weiter. Oder eben es gibt so Szenen, in denen du tauchst auf den Meeresgrund und irgendwelche Dinge einsammelst. Und das ist eben die entsprechende Musik dazu gewesen. Das passt schon dann so ein bisschen zu diesem Thema Wasser und Tauchen irgendwie. Genau, also das Spiel 95 von Ocean natürlich.
Ach Gott.
Ocean.
Beziehungsweise
in doppelter Hinsicht gut.
Ja, stimmt. Beziehungsweise von DMA Design fürs SNES entwickelt, von Ocean gepublished. Und wer den Film nicht kennt, es gab da diesen Film 1995 mit Kevin Costner und Dennis Hopper. Der so im kollektiven Gedächtnis sehr schlecht weggekommen ist, also aufgrund von
Schweine teuer.
Überzogenem Budget, das eh schon bei 100 Millionen lag irgendwie und platter, mieser Story und schlechten schauspielerischen Leistungen und alles insgesamt sorgte dafür, dass dieser Film in der Kritik ziemlich verrissen wurde. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ich finde, Waterworld ist kein schlechter Film.
Ich finde den sogar richtig geil. Ist mir doch egal, was die Kritiker sagen. Der Richtig. Film ist total geil. Ja, der hat ein paar krasse Logiklöcher. Woher kriegen die Smoker ihren ganzen Tabak zum Beispiel? Aber scheiß drauf. Also solche Atolle tatsächlich ins Meer zu bauen und da zu filmen, on set, nicht mit Greenscreen. Der Film ist geil. Der Film ist Mad Max auf dem Wasser.
Insgesamt gilt das Spiel auch als relativ schlecht, wie auch schon der Film eben. Und geht da in die Tradition von Ocean rein tatsächlich, die ja mit irgendwie guten Lizenzen stets irgendwie ihre Spiele leider irgendwie verbockt haben. Beim Soundtrack sind sich die Leute allerdings auch einig, denn der ist wirklich hervorragend. Also ist genau mein Ding so. Und der ist auch durchgehend gut. Also ich habe mir den komplett angehört und musste nicht skippen. Also wirklich ein hervorragender Soundtrack. Und das sieht man auch an so YouTube-Kommentaren. Also Most Atmospheric Track und One of the Best 16-Bit OSTs of All Time. I love it. Das sind so Kommentare, die man da häufig liest. Tatsächlich ist der sehr relaxed und entspannt. Von einem gewissen Dean Evans komponiert, der bei Ocean angestellt war, von 90 bis 2000 etwa. Und neben diesem Soundtrack noch Lethal Weapon, Jurassic Park, Hook, teilweise Amiga-Spiele dabei gemacht hat. Und für Terminator 2, Judgment Day, auf dem Amiga.
Da hat er auch die Musik gemacht?
Da hat er teilweise die Musik gemacht. Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Denn also der ein oder andere wird diesen Sound so ein bisschen belanglos und so Fahrstuhlmusikmäßig finden vielleicht.
Könnte man sagen, ja.
Ja, ich finde den ganz geil, ich kann mir den gut anhören nebenbei und ich habe mich daran erinnert, dass ich in unserer letzten Sprechstunde, als wir über den Amiga gesprochen haben, auch da schon bei dem Terminator-Spiel auf dem Amiga gesagt habe, dass mir die Musik gut gefällt, die in dem Puzzle-Level
ich erinnere mich.
Im Hintergrund läuft. Und die klingt, wenn man sich die mal so nebeneinander hält, das ist schon so eine ähnliche Handschrift zu erkennen. Und tatsächlich ist genau dieses Stück aus dem Soundtrack auch von besagtem Komponisten. fand ich ganz geil, dass ich da tatsächlich irgendwie so schon so ein bisschen rausgehört hatte. Aber ja, also ich finde den geil, so beim zweiten und dritten Hören, schöne Melodien, gefällt mir sehr gut. Waterworld. Muss man nicht spielen, aber hört mal rein in den Soundtrack, der ist wirklich hervorragend.
Was für verträumte Landstraßenfahrten.
Okay, dann
suche ich mal wieder.
Dein letztes Stück.
Und so weiter und so fort.
Wow. Okay.
Ich hab so an Dschungel gedacht erstmal.
Ich habe irgendwie sofort an Conker's Bad Fur Day gedacht.
Für Conker's Bad Fur Day wäre es tatsächlich albern und komisch und schräg genug, ja.
Ich habe an Donkey Kong gedacht, ganz am Anfang.
Habe ich auch zwischendurch gedacht, Kongas, ja.
Und dieses Affengeschrei irgendwie.
Also ich fand's den Anfang irgendwie doof mit den Tieren, das fand ich eher affig. dann ging diese Gitarre los.
Das Banjo, ne?
Nee, die Gitarre. Erst kam ja die Gitarre. Diese super krass verzerrte Gitarre. Die fand ich geil.
So ein bisschen Western-Gitarre. Angezerrte.
Ja, aber schon ganz ordentlich. Also die war schon ordentlich gezerrt. Also nicht in so eine böse Richtung verzerrt, aber die war halt schon ordentlich verzerrt. Die fand ich richtig cool. Und beim Banjo dachte ich dann wieder, okay, das Coole ist jetzt wieder weg. Das war schon spannend, aber halt nicht mehr cool. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich tippe aber mal PlayStation 1, würde ich aber schon sagen.
Nee. Ah, doch. Ha. Was erzähle ich da für ein Mist? Natürlich, doch.
Okay, PlayStation 1. Ist wahrscheinlich dann auch auf noch anderen Systemen rausgekommen.
Mhm. Auf einem anderen System.
Auf einem anderen System. Auf dem GameCube.
Nö.
Auf dem N64.
Nö.
Auf der PlayStation 2.
Nö.
Auf dem Saturn?
Nö.
Auf dem Dreamcast?
Nein.
Da gibt's doch sonst nichts mehr.
PC.
Ach so, na gut, okay. Okay, also.
Was denn noch? Danke schon recht.
PC und PlayStation 1. Das bedeutet, wir befinden uns, das klingt auch voll nach 90er. Das klingt
total, ja, es ist wirklich richtig
97.
Oh.
Right?
Noch ein bisschen später.
98.
Genau.
Okay.
Also Systemvoraussetzungen auf dem PC, Windows 98 ME oder XP. Die CPU sollte 166 MHz haben. RAM 16 MB bitte, wenn es geht.
Kommt sofort.
Und die Grafikkarte sollte 1 MB RAM haben. Mit DirectX 5.
Das waren noch Zeiten.
Ja,
puh.
Was hat es denn für eine Anmutung?
Also,
was seht ihr auf dem Bildschirm?
Ja, Dschungel, Abenteuer, Action.
Ist es ein bekanntes Spiel?
Ja.
Plattformer?
Nee.
Ich meine natürlich.
Es ist auch mal endlich
was Spaßiges.
Ja, auf jeden Fall was Spaßiges.
Arcady, ja, genau. Es ist auch mal nicht der Titeltrack, sondern von.
Ist es ein Rennspiel?
Ja, genau. Von einer bestimmten Strecke oder einer bestimmten Gestaltung. Ja.
Bleifuß Fun.
Autobahnraser.
Nein.
Ganz knapp daneben. Aber neben Bleifuß und Autobahnraser gibt es ja nur Also eigentlich nichts.
Okay, es ist eher ein Funracer.
Arcadisch, aber nicht unbedingt Fun.
Okay.
Ja, doch.
Also nicht sowas wie Mario Kart, also nee, kein Kart Racer.
Nee. Formel 1.
Ferrari und Mercedes haben gesagt, ihr dürft unsere Wagen benutzen, aber nicht als steuerbare Wagen, weil sie Angst um ihr Image hatten. Also nicht, dass die Spieler die dann komplett vor die Wand setzen und denken, mit dem Wagen
kann man rasen
und so.
Das habe ich schon mal gehört. Need for Speed?
Mhm.
Tatsächlich?
Genau, der dritte Teil.
Need for Speed 3. Ja. Okay.
Hot Pursuit. Da durfte man auch endlich in die Polizeiwagen steigen und Raser mit irgendwelchen Nagelketten stoppen und von der Straße rammen und so. Und da gab es eben diese ganzen verschiedenen Modi. Also einfach nur Einzelrennen, Turnierrennen, dann so Ausscheidungsrennen, bei denen immer der Letzte rausfliegt und nicht ins nächste Rennen mit darf. Aber eben auch diese Polizeimodi, bei denen man oft auf Seiten der Gesetzeshüter ist.
Ich finde, es klingt noch spaßiger. Noch
ja, finde ich auch.
Funnier.
Ja.
Funniger irgendwie.
Ne? Also schon, ne? Darum hatte ich ja Bleifußfahren gesagt, als wir bei Rennspielen waren. Das war ja so ein Micro Machines-artiges von oben.
Ja, sowas. Auf Mario Kart hätte auch gepasst.
Sowas, ja, sowas ja irgendein verrückter Mario Kart-Level.
Es ist das letzte Need for Speed, bei dem es noch kein Schadensmodell gab. Also da konnte man auch einfach frei rumrasen, wie man Bock hatte. Das war so dieses enthemmte, lockere. Ab Need for Speed 4 gab es dann tatsächlich Beulen und Dellen und Einflüsse in der Fahrphysik, wenn man zu oft irgendwo gegengerammt ist. Und hier gab es sehr schöne Szenarien. Und manche waren eher so ein bisschen mehr Hillbilly.
Ne? So klingt's auch, finde ich.
Ja, mit Maultrommel und Banjo und im Hintergrund gackert ein Huhn und so ein Kram. Also das haben sie ganz cool eingefangen, da irgendwie, wie man neben der Strecke die Abkürzung durch die Hühnerscheune nimmt oder so. Das haben sie ganz gut rübergebracht. Fand ich eine ganz feine Sache. Und schön an dem Soundtrack, finde ich. Und deswegen ist der auch so loopy aufgebaut, dass er sich immer und immer und immer wieder wiederholt und jede Stelle an jede zusammengebastelt werden kann. Im Laufe des Spiels, des Rennens, je länger man gut durchkommt, nicht abbremsen muss, gut die Gegner überholt und immer weiter an Geschwindigkeit zulegt oder die Geschwindigkeit hält, desto mehr Geschwindigkeitsgefühl kommt über die Musik rein. Da wird immer so ein Loop weitergeschaltet und dann kommen die Gitarrensoli, die das Ganze noch wilder werden lassen. Und sobald man
okay, das ist witzig, so wie iMuse auf bei den Adventures irgendwie, dass die Musik sich an die Szenerie angepasst hat.
So in etwa. Und sobald man irgendwo gegengekracht ist, gab es irgendwo so ein Sample und dann war es so, als wäre es so komponiert worden, dass dann Break ist, dass es dann plötzlich langsamer oder reduzierter ist, also sich langsamer anfühlt. Mhm. Das war so ein interaktiver Soundtrack, der genau zu dem passte, was gerade auf dem Bildschirm passiert.
Ja, das ist wie bei iMuse, das haben die LucasArts-Leute irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, welches das erste Spiel war von denen, wo die das gemacht haben, wo die Musik sich dann an die Szenerie angepasst hat.
Hatte ich, also das war ein total cooles Gefühl, da wirklich das Ganze unterstützt zu bekommen, also dass es nicht irgendwie nebenher läuft und übrigens, das soll sich jetzt schnell anfühlen, sondern dass es wirklich das Gefühl unterstützt hat und betont hat.
Ja, okay, dann ergibt dieses Repetitive, dieses immer wieder und immer wieder das Gleiche und nur ein anderes Instrument dazu, dann ergibt das Sinn. Ja, okay, verstehe.
Jo. Need for Speed 3, kleine Perle aus der Vergangenheit.
Okay, letzte Perle aus der Vergangenheit. Meine letzte Perle aus der Vergangenheit. Da möchte ich vorher was zu sagen. Also es ist nicht ganz so extrem wie bei Tobi, aber so Lieblingsstücke hat man ja oft, weil man die Spiele gespielt hat und weil man die Stücke halt hunderte Male gehört hat und die dann irgendwie lieb gewonnen hat. Das kommt ja sehr oft vor. Und dann pfeift man die irgendwie draußen mit und dann merkt man, okay, ich habe es nicht nur beim Spielen im Ohr, sondern auch außerhalb und dann wird es so ein Lieblingsstück aus so einem Game. Und dann gibt es auch manchmal sowas, was Tobi jetzt erlebt hat und das ist mir halt auch schon ein paar Mal passiert, dass du so ein Spiel, mit dem du eigentlich gar keinen großen Deal hast, also bei Tobi war es ja gar kein Deal, aber du hörst das und findest es gleich von Anfang an geil. Das gibt's ja auch. Und so ungefähr verhält es sich mit diesem Stück, was ich jetzt spiele. Und das ist das. Ja, mein letztes Stück. Was sagt er?
Kenne ich, auf jeden Fall.
Hast du mir auch schon mal gezeigt und ich vergesse es immer wieder.
Kann sein, dass ich dir das schon mal vorgespielt habe.
Ja, ist ja auch ziemlich geil.
Mhm.
Bei der Gitarre hatte ich das Gefühl, dass die vom Mega Drive gerechnet wurde.
Mhm.
Ne?
Nee. Bist auf der falschen Seite vom Fluss.
Muss ich einmal über den Rubicon.
Mhm. Und dann bist du wo?
Im Nintendo-Land.
Richtig.
Im geheiligten Land. Nicht bei den Barbaren. Sondern hinterm Limes.
Ach, sei doch ruhig, du Penn.
Okay, Super Nintendo?
Ja.
Das ist, also ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe kein bestimmtes Spiel vor Augen, aber könnte so vom Sound Rennspiel.
Nee, ist kein Rennspiel.
Brawler?
Nein. Also da bist du eher noch bei dem Rennspiel dabei.
Mhm. Also was Flottes irgendwie. Mhm,
genau. Also, soll ich euch den Komponisten schon mal wieder sagen?
Sag mal den Komponisten.
Also, der Komponist war Hajime Hirasawa.
Mhm. Aha. Ja, es klingt auch japanisch, finde ich.
Mit westlichen Einflüssen wahrscheinlich wieder.
Nee. Die waren diesmal nicht dabei. Die westlichen Einflüsse waren vorhin eher so kleine Septime, große Sechste. Das fehlte hier komplett.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
In dem Fall habe ich auch keine Ahnung. Also, der Hajime Hirasawa hat seinen Bachelor of Arts in Musikwissenschaften an der Osaka University of Arts gemacht. Mhm. Der hat das Unternehmen Nintendo. Also wissen wir schon mal, dass es ein Nintendo-Spiel ist.
Mhm.
Knapp 2 Jahre, nachdem er da angefangen hat, auch schon wieder verlassen. Und das ist laut einem gewissen Dylan Cuthbert auf Meinungsverschiedenheiten mit Nintendo über das Eigentum an seiner Musik zurückzuführen. Darum hat er Nintendo verlassen. Und der hat dann eine eigene Softwarefirma, ich glaube Softwarefirma hat er aufgemacht und da ist er immer noch CEO und war damit ganz erfolgreich. Faith heißen die, glaube ich. Ich glaube Faith, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Hm.
Okay, also ich gebe nochmal einen Tipp. Also das Spiel ist von 1993, das ist jetzt noch nicht der Tipp.
Mhm.
Das Spiel hatte in Europa einen anderen Namen als im Rest der Welt. Was sich auch auf die Folgeteile ausgewirkt hat.
Geil, wie krass man auf dem Schlauch stehen kann. Eigentlich weiß ich es doch.
Also der direkte Nachfolger hatte dann aber auch schon einen ganz anderen Namen. Also nicht im Original. Im Original hießen die dann und aber in Europa hießen die dann und bla 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 bla.
Aha.
Also war ein ganz anderer Name. Voll bescheuert. Lass uns
doch über das Genre sprechen.
Okay, sprechen wir über das Genre.
Sprechen wir doch gerne mal über das Genre.
Ja.
Ich habe ja gesagt, Rennspiel oder Brawler, das gesagt, eher Rennspiel.
Eher, ist es kein Rennspiel, aber eher, also wenn du die Wahl zwischen Brawler und Rennspiel für dieses, also die Einkategorisierung hättest, wäre das eher ein Rennspiel, auch wenn es kein Rennspiel ist.
Steuert man denn einen Charakter durch die Gegend?
Nein.
Ein Fahrzeug.
Mhm.
Zu Lande, zu Wasser oder in der Luft?
Das ist die große Frage, die uns alle bewegt. Probier's doch einfach.
Zu Lande.
Nein.
In der Luft.
Ja.
Es ist R-Type. Oh nein, warte mal, das hat man schon.
F-Zero wird es auch nicht sein?
Nein, es ist nicht F-Zero.
Nee.
Aber das Stück ist auf jeden Fall richtig bekannt.
Ja, würde ich auch sagen.
Gib mal einen Anfangsbuchstaben.
Ja. Es gibt. Also, nein, okay. Also, ich kann euch den Anfangsbuchstaben sagen, weil auf dem Super Nintendo gab es nicht wenige Spiele, die mit dem Anfangsbuchstaben S anfingen.
Super.
Okay, einen Tipp gebe ich euch noch. Der ist aber ziemlich, ich würde sagen, das ist ein relativ großer Tipp. Wer ein bisschen mit Technik und den Veröffentlichungen Bescheid weiß, könnte sofort drauf kommen. Dieses Spiel war das erste, in welches der Super
FX. Ah, ich weiß es. FX-Chip. Es ist Starwing.
Ja, ja klar. Es ist Starwing, richtig. Richtig. Okay. Hm? Im Rest der Welt hieß das Ganze Star Fox.
Ja.
Ja. Und Star Fox 64 hieß hierzulande
Lillard Wars.
Ja, irgendwie so Lilith.
Ja, genau.
Lilith Wars. Mhm. Lilith Wars 64. Und die GameCube-Version hieß dann auch noch anders. Glaube ich, ne?
Irgendwas mit Lilith immer noch, ja.
Ja. Ne? Lilith Wing oder so, wahrscheinlich irgendwie so. Aber die hieß dann auch noch nicht Star Fox.
Das hat auch Bock gemacht eigentlich. Das war ganz cool, finde ich. Also damals, ich habe es ewig nicht gespielt.
Die Framerate ist halt unter aller Sau und es hat andauernd Frame-Drops und also, aber ja, für damalige Zeiten, das war, der Super FX-Chip war natürlich, das war der Wahnsinn, dass die dann einen Hilfsprozessor in die Cartridge eingebaut haben. Mhm. Wie verrückt. Wie verrückt. Für Star Fox 2, was ja nie veröffentlicht wurde, beziehungsweise erst vor, wann kam das SNES Mini raus? Da wurde es ja offiziell fertiggestellt und veröffentlicht. Da hat der Herr Hirasawa schon nicht mehr mit am Soundtrack gearbeitet. Da hat er nämlich schon nicht mehr bei Nintendo gearbeitet. Aber die Beteiligten an dem Soundtrack haben seinen Stil noch kopiert. Für Star Fox 64 wurde dieser Stil allerdings dann fallen gelassen. Und die weiteren Star Fox-Spiele basierten dann eher auf dem musikalischen Stil von Star Fox 64 und nicht mehr auf den von Star Fox 1 und 2. Ich fand das Spiel, ich habe das nie so richtig doll gespielt, aber klar.
Nee, so richtig doll habe ich das auch nie gespielt, ein bisschen.
Man kannte es aus dem Kaufhaus und da war das war halt eine Grafikdemo, ne? Das war einfach für die damalige Zeit, Pre-PlayStation, da gab es kaum was mit Polygonen. Also das war auf dem Super Nintendo ein Polygonspiel. Das war total abgefahren.
Mhm. Mit gar nicht so wenigen. Also keine Texturen, aber dafür gar nicht so wenige Polygone, die da auf dem Bildschirm waren.
Gerade das Schiff sah richtig geil aus.
Mhm. Ja.
Der R-Wing, glaube ich, ne? Hieß das Ding.
Und der Frosch hieß Slippy, glaube ich.
Ja, das kann sein. Wusstet ihr übrigens, das weiß ich auch erst seit der Recherche zu dieser Folge, wusstet ihr, dass es 2016, als es für die Wii U einen Star Fox gab, da wurde ein knapp 15-minütiges Anime-Special von Nintendo produziert, was man sich auf YouTube angucken kann. Und das gibt's da auf Deutsch. Mhm.
Auf Deutsch synchronisiert.
Ja, auf Deutsch synchronisiert. Die Synchro ist jetzt nicht so super gut, aber das sieht grafisch schon relativ geil aus. Und am Ende dieses, ich habe mir den heute tatsächlich angeguckt, in Vorbereitung auf den Podcast, einfach nur so. Und am Ende dieses kurzen Animes sieht man Szenen aus dem Wii U-Spiel, wo man diese Mission, die man in dem Anime sieht, nachspielt. Was ziemlich cool ist. Das ist ziemlich geil. Da sieht man genau, dass es gibt am Ende halt so einen Bossgegner, den die dann bekämpfen. Und dann sieht man in diesem Anime am Ende, in dieser Wii U-Grafik dann dieses selbe Mutterschiff, was auf die gleiche Weise angegriffen wird. Das ist ganz cool. Mhm. Also ist ein ganz nettes Ding und es geht nur eine Viertelstunde. Und wenn man irgendwie, es ist wieder so ein kleines Kuriosum, sag ich mal. Ich fand's sehr nett.
Dass es so ein Crossover über die Medien hinweg ist.
Genau. Das Stück heißt übrigens Corneria und ist das Stück aus dem ersten Level, da wo man auch startet durch diesen durch diesen Startkorridor, wo das Schiff da rausgeschossen wird und dann, wenn man da gerade so rausgeschossen
durch so Säulen,
ja, genau.
Durch so Säulen hindurch, die fallen dann so um und
nee, das ist ja erst im Level selber.
Ja, ja.
Wo du rausgeschossen wirst, das ist, aber es sind ja auch, sieht auch so säulenmäßig aus, weil es ja durchsichtig quasi ist, dieser Korridor, wo du rausgeschossen wirst.
So ein bisschen Kampfstern Galactica.
Ja, genau.
Originalserie.
Genau. Und dann kommst du da raus und dann geht halt dieser Track los. Und ich habe das Spiel nicht oft gespielt, aber dieser Track ist mir voll im Gedächtnis geblieben. Mhm. Es ist ein richtig gutes Stück.
Das hat wirklich so Rock-Komposition voll gut auf den Punkt gebracht.
Aber asiatisch, ne?
Ja.
Da sind sie wieder, die westlichen Einflüsse. Okay.
Würde ich sagen, sind wir mit unseren Tracks durch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wie immer ein Fest. Und ja, würde sagen, bis die Tage.
Wir hören uns.
Bleibt am Drücker.
Bis dann.
Ciao.
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 Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Als junger Spanier hatte ich nie eine Amiga.
Ja, meine erste Freundin.